Es läuft manchmal anders, als auf dem Plan steht, ne? Ach, eigentlich brauche ich noch irgendwas in der Hand, ne? Also wie schon angedeutet, ich habe ja beim letzten Mal habe ich ja darüber über Sprachen reden gesprochen. Und während der Vorbereitung habe ich immer wieder so, kam dieser Gedanke, wer ist der Heilige Geist überhaupt? Wer ist Gott? Wer ist der Vater? Wer ist der Sohn? Es sind so viele Fragen. Wer ist Jahwe? Ist Jahwe der Vater? Ist der Vater der Vater? Und so gibt es so viele Fragen. Und ich dachte, ich schaue mir einfach an, was finde ich in der Bibel dazu? Und das ist ja ganz oft, das ist ja wie so Domino-Effekt. Kennt ihr das? Man fängt mit einem Vers an und man wird immer weiter gewiesen, immer weiter, und dann findet man hier was und dort was und dann liest man von Anfang bis Ende und wieder zurück und zwischendurch. Genauso ging es mir hier. Es gibt so vieles. Und diesen Begriff Jahwe oder auch Jehova oder Jahwe, je nach Bibelübersetzung ist es mal so, mal anders. Gott stellt sich so uns bereits in 1. Mose vor. In 1. Mose Kapitel 2, Vers 4 stellt er uns so schon vor. Ich habe da was auf den Kopf gestellt, weil der Titel, der interessierte mich gar nicht. Ich wollte nur den Vers haben. Muss ich irgendwas machen? Ich? Ja, dann ist es halt so. Es ist eigentlich nichts wichtig. Ja. Ja. Dann ist es einfach so. Es geht nur darum, dass ihr nicht die ganze Zeit blättern müsst, weil das ist wirklich quer durch die ganze Bibel. Die überwiegend ist aus der alten Elberfelder, 1871, glaube ich. Die gewinne ich immer mehr lieb, die gefällt mir immer besser. Überwiegend aus der Bibel, wie schon gesagt, das ist nur so viel, dass ihr die Verse seht, die ich vorlese, ne? Und ich möchte die Predigt in zwei Teile aufteilen. Im ersten Teil, da geht es mir einmal darum, wer ist Jahwe? Wer ist das nun? Da werden wir uns den Vater, auch den Sohn, auch den Heiligen Geist anschauen. Und im zweiten Teil geht es dann, wie zeigt er sich uns? Oder zeigt er sich uns überhaupt sichtbar? Das ist so der Plan. Wie schon gesagt, bereits in 1. Mose Kapitel 2, Vers 4 stellt Gott sich vor als Jehova oder Jahwe Gott bei der Schöpfung. Mit Jehova wird es konkretisiert. Welcher Gott ist denn nun gemeint? Es gibt doch viele Götter, oder? Ja, es gibt viele Götter. Welcher Gott ist denn nun gemeint? Wir lesen ja in 2. Mose Kapitel 7, die Verse 1 bis 2, da heißt es, und Jehova sprach zu Mose, siehe, ich habe dich dem Pharao zum Gott gesetzt. Und dein Bruder Aaron soll dein Prophet sein. Du sollst alles reden, was ich dir gebieten werde, und dein Bruder Aaron soll es zu dem Pharao reden, dass er die Kinder Israel aus seinem Land ziehen lasse. Wir sehen plötzlich, Gott sagt, Mose ist ein Gott für den Pharao. Irritierend, oder? Erinnert fast so ein bisschen an die Muslime, den Gott und seinen Propheten. Aaron ist der Prophet. Es gibt Menschen, die glauben an Allah. Es gibt Menschen, die glauben an Buddha. Ist das alles Gott? Wie es manche so schön sagen, es ist doch alles Gott. Aber wir sehen, Gott konkretisiert es. Er sagt, Jahwe Gott. Ich bin Jahwe Gott. Jahwe Gott hat einen Sohn. Von Buddha ist es mir nicht bekannt. Von Allah wissen wir, er hat keinen Sohn. Aber Jahwe Gott, er hat einen Sohn. In 1. Korintherbrief, Kapitel 8, Verse 5 bis 6 steht auch: Denn wenn es anders solche gibt, die Götter genannt werden, sei es im Himmel oder auf Erden, in Klammern, das ist hinzugefügt, wie es ja viele Götter und viele Herren gibt, so ist doch für uns ein Gott, der Vater, von welchem alle Dinge sind, und wir für ihn und ein Herr, Jesus Christus, durch welchen alle Dinge sind und wir durch ihn. Es wird konkretisiert. Um welchen Gott handelt es sich hier? Hier ist nicht Mose gemeint, hier ist nicht Buddha gemeint, Jahwe, Gott. Um den geht es hier. Und wir, die wir uns Christen nennen, wir glauben an diesen Gott, an diesen dreieinigen Gott. Doch wer ist er? Wer ist er? Wer eine Bibel liest, es hat ja manchmal so den Anschein, im Alten Testament ist Jahwe, also ich sag mal der Vater, im Neuen Testament ist der Sohn, der Heilige Geist ist irgendwo mittendrin. Aber ist das wirklich so? Ist das wirklich so? Es ist irritierend manchmal, kompliziert. Bei den Juden gibt es einen Ersatzbegriff für Jahwe. Jahwe ist für die so heilig, dass sie diesen Begriff ersetzen mit Adonai. Adonai ist Mehrzahl. Ich könnte sagen Adon Schaf oder Adon Bächler, Adon Lenze. Aber ich könnte nie sagen Adonai Lenze. Das funktioniert nicht. Das wird man auch nie machen. Adon ist die Einzahl, Herr Lenze. Adonai ist eine Mehrzahl, was so viel heißt wie meine Herren. Mehr als eins. Auf jeden Fall mehr als eins. Und somit gibt es im Alten Testament schon nicht nur einen Gott, sondern eine Mehrzahl. Und wir werden es später noch sehen, dass alle drei sind wiederzufinden. Im Alten Testament, auch im Neuen Testament. Alle drei sind da. Weiter stellt Gott sich vor in 2. Mose, Kapitel 3, die Verse 13 bis 14. In Vers 14 habe ich in zwei Übersetzungen genommen. Dort heißt es: Und Mose sprach zu Gott: Siehe, wenn ich zu den Kindern Israel komme und zu ihnen spreche, der Gott eurer Väter hat mich zu euch gesandt, und sie zu mir sagen werden, welches ist sein Name? Was soll ich zu ihnen sagen? Da sprach Gott zu Mose: Ich bin, der ich bin. Und er sprach: Also sollst du zu den Kindern Israel sagen, ich bin, hat mich zu euch gesandt. Wie gesagt, in einer anderen Übersetzung heißt Vers 14, da sprach Gott zu Mose: Ich werde sein, der ich sein werde. Sagt den Israeliten, der ich werde da sein, hat mich zu euch geschickt. Ist das ein Fehler? Ein Übersetzungsfehler? Der eine sagt, ich bin, der andere sagt, ich werde sein. Gott stellt sich hier vor als der ewig Seiende. Haben wir auch in einem Lied, habe ich gesehen. Auch wenn ich nicht gesungen habe, ich habe es gelesen. In einem Lied kam es vor. Er ist immer derselbe. Man könnte genauso gut sagen, ich bin, der ich war und der ich sein werde. Das ist genauso richtig. Gott ist der immer Seiende, der Unveränderbare, der Ewige. Wenn wir ins Neue Testament kommen, da ist eine interessante Stelle in Johannes 18, Vers 6. Das ist, wo Jesus gefangen genommen wird. Und das heißt, es kam eine ganze Kohorte an Römern mit, bei der Gefangenen. Eine Schar, eine Kohorte. Eine Kohorte können bis zu 1000 Männer sein. Bis zu 1000. Es können auch 600, können auch 200. Das ist je nachdem, welche Aufgabe, sind unterschiedliche Menge. Aber stellen wir uns doch mal vor, die kleinste Zahl, 200 Legionäre, kampferprobte Männer, kommen einen einzelnen Mann festzunehmen, Jesus, der nur mit seinen paar Jüngern dasteht. Und Jesus sagt nur ein Wort oder zwei Begriffe, ich bin's. Als er nun zu ihnen sagte, ich bin's, wichen sie zurück und fielen zu Boden. Wie geht sowas? Ich kann jetzt auch aussprechen, ich bin's. Wie ich sehe, keiner ist umgefallen. Hat nichts bewirkt, oder? Woran liegt das? Man könnte sagen, bei den Pharisäern hat irgendwas geklingelt in den Ohren. Das kennen wir davon irgendwo, der Immerseiende. Was geschieht hier? Aber die Römer, die Legionäre, die wussten doch überhaupt von nichts. Warum fallen die nun um? Dieses kurze Ich bin's, das hat eingeschlagen wie eine Bombe. Die gehen alle zu Boden. Weil hier stellt sich jemand vor, der ewig Seiende ist. Man sieht eine Person, aber plötzlich stellt sich jemand vor, der ewig Seiende. Ich bin, der ich war, der ich immer sein werde. Jesus ist Gott. Jesus ist nicht nur Mensch, Jesus ist Gott. Und das sehen wir hier sehr deutlich. Wo er sich so vorstellt, was geschieht? Die fallen um wie tot. Das hatte so eine gewisse Kraft, das können wir uns gar nicht vorstellen. Und auch in Offenbarung 1, Vers 8 lesen wir das auch. Da stellt sich auch Jesus vor. Er sagt, ich bin das Alpha und das Omega, spricht der Herr, Gott, der da ist, der da war und der da kommt, der Allmächtige. Hier stellt er sich auch wieder so vor, der Gleiche, nach der Auferstehung, nach der Himmelfahrt. Was geschieht mit Johannes, der doch so viele Jahre mit ihm zusammen war, der an seiner Brust lag, der ihm am nächsten stand? Er fällt um. Geht gar nicht anders. Es geht gar nicht anders. Es übersteigt alles, was wir uns vorstellen können. Wir sehen also, auch Jesus ist Jahwe. Auch Jesus ist Jahwe, Gott. Ein weiterer Beweis, wenn wir Johannes 1, die Verse 1 bis 2 und 14 lesen, und dann habe ich 1. Mose 1, 1 eingefügt, da steht, im Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott, und das Wort war Gott, Jahwe. Dieses war im Anfang bei Gott. Wenn wir jetzt 1. Mose 1, 1 nehmen, im Anfang schuf Gott die Himmel und die Erde. Im Anfang war auch Jesus, ich nenne ihn mal Jesus, ne? Das ist für uns einfacher vorzustellen. Jesus gab es ja zu der Zeit noch gar nicht. Jesus als Mensch und Gott. Damit wir es uns besser vorstellen können, auch er war dort, im Anfang. Und dann steht in Vers 14, und das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns. Und wir haben seine Herrlichkeit angeschaut, eine Herrlichkeit als eines Eingeborenen vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Das Wort, das war schon bei der Erschaffung der Welt dabei. Jahwe war dabei. Und Jesus ist das fleischgewordene Wort. Das sagt er von sich selber. Ich bin das Wort. Jesus ist das Wort. Kann man sich schwer vorstellen, oder? Aber es gibt Bilder, die wir uns vorstellen können. Wenn wir zum Beispiel eine Wasserquelle nehmen und einen Fluss. Eine Wasserquelle und ein Fluss. Beides ist Wasser. Aber der Fluss ist nicht die Quelle, oder? Und die Quelle ist nicht der Fluss. Aber beides ist Wasser. Oder wenn wir einen Baum uns anschauen. Die Wurzel ist nicht der Baum. Und der Baum ist nicht die Wurzel. Aber man kann sagen, beides ist Holz. Ne? Es brennt beides gut. Beides ist Holz. So sehen wir das auch bei Gott. Beide sind Gott. Beide sind Jahwe. Aber der Sohn ist nicht der Vater und der Vater ist nicht der Sohn. Die haben unterschiedliche Aufgaben. Wo bleibt der Heilige Geist? Wir reden immer von einem dreieinigen Gott, ne? Wer ist nun der Heilige Geist? Ist er nur eine Kraft? Es gibt ja verschiedene Arten von Kräften. Wind, die letzten Tage. Wasser hat auch eine gewaltige Kraft. Brauchen wir nur an Weihnachten denken, letztes Jahr. Oder Energie, Strom. Es ist alles eine Kraft, es ist eine Energie. Was passiert, wenn wir rausgehen bei Windwetter und sagen, du Wind, ich mag dich gar nicht? Dann hört der Wind sofort auf und ist beleidigt, oder? Oder zum Regen. Ich will dich nicht mehr sehen. Wie viele haben das gesagt? Zu Weihnachten, ich kann das Wasser nicht mehr sehen. Aber es kam trotzdem weiter runter. Es war nicht beleidigt darüber. Es hat den Regen gar nicht interessiert. Aber über den Heiligen Geist wissen wir, in Epheser 4,30 steht, und betrübet nicht den Heiligen Geist. Das heißt, man kann ihn betrüben. Er hat Gefühle. Ist nicht einfach eine Kraft. Es ist weit mehr. Und ich würde sagen, der Heilige Geist ist eine Person. Der Heilige Geist ist eine Person. Wenn wir über die bösen Geister, über Dämonen lesen in der Bibel, da lesen wir immer wieder, das verwundert auch eigentlich keinen, dass sie sprechen können, oder? Bei der Austreibung oder so, wenn wir an den Gadarener denken, der hat da ganze Sätze gesagt. Die sprechen, die bösen Geister. Warum sollte der Heilige Geist nicht sprechen können? Er ist eine Person. Und auch das finden wir in der Bibel. Wenn wir uns Apostelgeschichte 28 anschauen, die Verse 25b und 26, da steht Folgendes. Da sagt Paulus zu den Juden, trefflich hat der Heilige Geist durch Jesaja, den Propheten, zu unseren Vätern geredet und gesagt, gehe hin zu diesem Volke und sprich, hörend werdet ihr hören und nicht verstehen und sehend werdet ihr sehen und nicht wahrnehmen. Hier sehen wir sehr deutlich, dass Paulus sagt, der Heilige Geist sprach durch Jesaja. Nun, das Interessante ist, wir können uns die Geschichte anschauen. Das finden wir in Jesaja 6. Da wird uns dieses Ereignis erzählt, wie es da stattfand. Dort steht, im Todesjahre des Königs Usia, da sah ich den Herrn sitzen auf hohem und erhabenem Throne. Und seine Schleppen erfüllten den Tempel. Dann Vers 3, 4. Und einer rief dem anderen zu und sprach, heilig, heilig, heilig ist Jehova der Herrscharen. Die ganze Erde ist voll seiner Herrlichkeit. Und es erbebten die Grundfesten der Schwellen von der Stimme der Rufenden. Und das Haus wurde mit Rauch erfüllt. Dann die Verse 8, 9. Und ich hörte die Stimme des Herrn, welcher sprach, wen soll ich senden? Und wer wird für uns gehen? Da sprach ich, hier bin ich, sende mich. Und er sprach, geh hin und sprich zu diesem Volke. Hörend, höret und verstehet nicht. Und sehend, sehet und erkennet nicht. Wir haben in der Apostelgeschichte, sagt Paulus, der Heilige Geist sprach. Jesaja hörte eine Stimme. Er hörte die Stimme des Herrn. In Jesaja wird es nicht weiter gesagt, wer das ist. Aber es ist Jahwe, der spricht. Und wenn wir das Neue Testament dazu nehmen, so sehen wir auch der Heilige Geist. Er ist Jahwe. Jetzt haben wir alle drei Personen. Und wir finden die auch alle drei, sowohl im Alten Testament wie auch im Neuen Testament. Bei uns Menschen ist das oft so. Wenn wir hören zum Beispiel Vater, Sohn und Heiliger Geist, wie ordnen wir das ein? Wenn wir jetzt in Stufen, wie würden wir das einstufen? Genauso? Vater, Sohn und Heiliger Geist. Das heißt, der Vater ist der wertvollste? Dann ist... dort wollte ich hin. Also ist das falsch, oder? Ist das so, oder? Von der Wertigkeit, auf dem Blatt Papier in zwei Dimensionen ist es richtig, aber in drei Dimensionen ist der Vater wieder oben. Oder ich drehe das Dreieck, dann ist der Heilige Geist oben. In der Wertigkeit sind alle drei gleich. In der Wertigkeit. Aber es ergibt sich eine gewisse Hierarchie von den Aufgaben her, vom Aufgabenbereich. In der Wertigkeit in einer Ehe, Mann und Frau, sind beide gleich. Das ist kein Unterschied in der Wertigkeit zwischen Mann und Frau. In der Wertigkeit gleich. Aber vom Aufgabenbereich ist ein Unterschied. Und auch dort ergibt sich eine gewisse Hierarchie. Durch den Aufgabenbereich. Aber nie in der Wertigkeit. Und das darf man nicht vertauschen. Das ist unser menschliches Denken oft, ne? Dieses Schubladendenken. Aber das funktioniert nicht. In der Wertigkeit gleich. Von der Hierarchie, von den Aufgaben unterschiedlich. Und das finden wir auch wieder im Schöpfungsbericht. Wenn ich 1. Mose 1,3 lese, dort steht, und Gott sprach, es werde Licht und es ward Licht. Diese drei Worte, und Gott sprach, was heißt das? Wir haben einen, der gibt eine Information, oder er hat eine Information. Ne? Einer hat eine Information und er spricht. Das heißt, Worte kommen raus. Johannes 1, 1 und 14 haben wir ja schon gelesen. Im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Wir haben einen, der hat die Information, er spricht, wir haben den Sohn, der das Wort ist. Und wenn wir Kolosse 1, 16 und 18 noch dazu nehmen, dort heißt es, denn durch ihn, durch Jesus, durch das Wort sind alle Dinge geschaffen worden, die in den Himmel und auf der Erde, die Sichtbaren und die Unsichtbaren, es seien Throne oder Herrschaften oder Fürstentümer oder Gewalten. Alle Dinge sind durch ihn und für ihn geschaffen. Und er ist vor allen. Und alle Dinge bestehen zusammen durch ihn. Und er ist das Haupt des Leibes, der Versammlung, welcher der Anfang ist, der Erstgeborene aus den Toten, auf dass er in allem den Vorrang habe. Wir sehen, wenn wir das Neue Testament hinzuziehen, in diesem und Gott sprach, da finden wir sowohl den Vater wie auch den Sohn. Beide sind da. Der eine hat die Information und der zweite ist der Schaffende, das Wort. Und wenn wir jetzt noch weitere Verse hinzuziehen aus Sprüche 8, wir reden ja von einem dreieinigen Gott. Einer fehlt. Dort heißt es, ruft nicht die Weisheit und lässt nicht die Einsicht ihre Stimme erschallen. Die Weisheit ist der Heilige Geist. Ich, Weisheit, bewohne die Klugheit und finde die Erkenntnis der Besonnenheit. Vers 22. Man kann sich das dann zu Hause mal in Ruhe durchlesen. Es ist einfach zu viel Text auf einmal. Jehova besaß mich im Anfang. Im Anfang war das Wort. Im Anfang sprach Gott. Jehova besaß mich im Anfang seines Weges, vor seinen Werken, von jeher. 27. Als er die Himmel feststellte, war ich da. Als er einen Kreis abmaß über die Fläche der Tiefe, als er die Wolken droben befestigte, als er Festigkeit gab den Quellen der Tiefe, als er dem Meere seine Schranken setzte, dass die Wasser seinen Befehl nicht überschritten, als er die Grundfesten der Erde feststellte, da war ich Schoßkind bei ihm und war Tag für Tag seine Wonne, vor ihm mich ergötzend alle Zeit, mich ergötzend auf dem bewohnten Teile seiner Erde, und meine Wonne war bei den Menschenkindern. Wir haben den Vater, wir haben den Sohn, wir haben den Heiligen Geist. Alle drei sind da. Seit Schöpfung. Alle waren da. Wir sehen, sowohl im Neuen Testament wie auch im Alten Testament finden wir den dreieinigen Gott. Man muss es nur wissen. Jesus, den gibt es ja erst seit dem Neuen Testament. Jesus bedeutet ja 100% Gott und 100% Mensch. Ne? Das heißt, seit der Menschwerdung, seit der Geburt durch Maria, gibt es Jesus erst. 100% Gott, 100% Mensch. Aber diese 100% Gott, die gab es ja auch vor der Menschwerdung. Und das finden wir auch im Alten Testament immer wieder. Ein dreieiniger Gott, Jahwe. Doch wie gibt er sich uns Menschen zu erkennen? Oder gibt er sich uns überhaupt zu erkennen? Sehen wir ihn wirklich mit Augen? Nicht durch seine Schaffen oder durch die Werke. Wenn wir jetzt zum Vater kommen wieder, so heißt es, ich habe hier 4 Bibelstellen, Johannes 1, 18, niemand hat Gott jemals gesehen. Der eingeborene Sohn, der in des Vaters Schoß ist, der hat ihn kundgemacht. 1. Johannes 4, 12, wieder, niemand hat Gott jemals gesehen. Wenn wir einander lieben, so bleibt Gott in uns und seine Liebe ist vollendet in uns. 1. Timotheus 6, Vers 16, der allein Unsterblichkeit hat, der ein unzugängliches Licht bewohnt, den keiner der Menschen gesehen hat, noch sehen kann, welchem Ehre sei und ewige Macht. Amen. Und die vierte Stelle im Alten Testament, wo es heißt in 2. Mose 33, 20 bis 23, und er sprach, Gott, du vermagst nicht, mein Angesicht zu sehen, denn nicht kann ein Mensch mich sehen und leben. Und Jehova sprach, siehe, es ist ein Ort bei mir, da sollst du auf dem Felsen stehen. Und es wird geschehen, wenn meine Herrlichkeit vorübergeht, so werde ich dich in die Felsenkluft stellen und meine Hand über dich decken, bis ich vorübergegangen bin. Und ich werde meine Hand hinwegtun, und du wirst mich von hinten sehen, aber mein Angesicht soll nicht gesehen werden. Wir haben hier vier Stellen, die uns eine Botschaft sagen. Niemand hat Gott gesehen. 1. Timotheus, je gesehen hat oder sehen wird. In beide Richtungen der Zeitstrahl. In beide Richtungen. Und in 2. Mose sagt er, denn nicht kann ein Mensch mich sehen und leben. Es ist nicht miteinander vereinbar, ihn zu sehen und zu leben. Nicht miteinander vereinbar. Geht nicht. Und somit würde ich behaupten, der Vater ist nie gesehen worden. Von einem Menschen. Ist nie gesehen worden. Wie schon gesagt, der Vater, nie gesehen. Was ist mit dem Sohn? Brauchen wir nicht lange drüber reden. Der wurde sichtbar. 100% Gott, 100% Mensch. Jesus. Doch es gibt interessante Bibelstellen im Alten Testament. In Daniel 7, Vers 13, da heißt es, ich schaute im Gesicht der Nacht, und siehe, mit den Wolken des Himmels kam einer wie eines Menschensohn, und er kam zu dem Alten an Tagen und wurde vor denselben gebracht. Der Menschensohn? Wie geht sowas? Der ist doch noch gar nicht geboren. Wie kann Daniel etwas sehen, was es noch nicht gibt? Er kann. Eine Vision. Gott zeigt ihm etwas, was noch gar nicht da ist. Und ich denke, das ist Prophetie. Das finden wir ganz viel in der Bibel. Daniel sieht den Menschensohn. Jesus selbst stellt sich als der Menschensohn dar. Und Daniel sieht den, noch bevor er geboren wurde. Später, ich meine, über die Menschwerdung Jesu brauchen wir nicht reden, das ist in den Evangelien drin. Auch später, in Offenbarung 5, 6, zeigt er sich als das Lamm. Wo es heißt, und ich sah inmitten des Thrones und der vier lebendigen Wesen und inmitten der Ältesten ein Lamm stehen, wie geschlachtet. Da sehen wir ein Lamm. An anderen Stellen, in Richter 13 zum Beispiel, 18 bis 20, heißt es, und der Engel Jehovas sprach zu ihm, warum fragst du denn nach meinem Namen? Er ist ja wunderbar. Und es geschah, als die Flamme von dem Altar gen Himmel emporstieg, da fuhr der Engel Jehovas in der Flamme des Altars hinauf. Und Manoah und sein Weib sahen zu und fielen auf ihr Angesicht zur Erde. Wir sehen ihn als Menschensohn, wir sehen ihn als das Lamm, wir sehen ihn als der Engel des Herrn im Alten Testament. Und so gibt es ganz unterschiedliche Stellen, wo Gott oder wo Jesus sich unterschiedlich den Menschen zeigt. Es kommt immer darauf an, was für ein Bild will er zeigen. Mal ist es ein Lamm. Auf was deutet das Lamm hin? Auf das Opfer. Mal ist es der Sohn des Menschen, auf seine Menschwerdung. Mal ist es ein Engel des Herrn, ein Bote, der mit einer Nachricht kommt. Wenn wir an Abraham denken, der diese drei Männer sieht, wo er am Eingang des Zeltes stand, sah er drei Engel. Kam er auch, da war der Herr mitten unter ihnen. Die zwei Engel gingen weiter, um Sodom und Gomorra zu richten. Aber der Herr blieb bei Mose, bei Abraham. Das ist die Stelle, wo Abraham mit ihm feilschte, ob man vernichten sollte oder nicht. Wir sehen, es kommt immer darauf an, in welcher Gestalt er sich zeigt. Jesus zeigt sich den Menschen in unterschiedlichen Gestalten, sowohl als Mensch wie auch vor seiner Menschwerdung. Und dann gibt es noch eine ganz interessante Stelle. Das löst vielleicht eine Diskussion aus, hoffe ich. Nämlich Jesaja 6,1-2. Ich denke, wir kennen ja alle aus dem Alten Testament, auch aus der Offenbarung, diesen Hochbetagten, oder? Hocherhabenen, auf dem Thron sitzend. All diese Visionen, all diese Bilder, ich denke, die sind uns alle bekannt. Ich habe hier eine aus Jesaja 1, Vers 2 rausgepickt. Ich habe es ja schon einmal gelesen. Im Todesjahre des Königs Usia, da sah ich den Herrn sitzen auf hohem und erhabenem Throne. Und seine Schleppen erfüllten den Tempel. Seraphim standen über ihm. Ein jeder von ihnen hatte 6 Flügel. Mit 2 bedeckte er sein Angesicht. Und mit 2 bedeckte er seine Füße. Und mit 2 flog er. Ein sehr interessantes Erscheinungsbild, oder? Wer ist das nun? Wer zeigt sich hier? Wir haben es ja noch im Kopf. Den Vater hat niemand gesehen. 4 Stellen. Wer ist es dann? War es nur eine Vision? Kann man in einer Vision vielleicht Gott den Vater sehen? Oder war er irgendwie verschleiert, dass man es nicht so genau erkennen konnte, damit er das Angesicht nicht sieht? Und ich war so glücklich, als ich die andere Stelle fand, in Johannes 12, 37 bis 41. Dort steht nämlich, bezogen genau auf diese Situation, wiewohl er aber so viele Zeichen vor ihnen getan hatte, glaubten sie nicht an ihn, an Jesus. Auf dass das Wort des Propheten Jesaja erfüllt würde, welches er sprach: Herr, wer hat unserer Verkündigung geglaubt? Und wem ist der Arm des Herrn geoffenbart worden? Darum konnten sie nicht glauben, weil Jesajas wiederum gesagt hat: Er hat ihre Augen verblendet und ihr Herz verstockt, auf dass sie nicht sehen mit den Augen und verstehen mit dem Herzen und sich bekehren und ich sie heile. Haben wir ja gesagt, laut Apostelgeschichte 28 spricht hier der Heilige Geist durch Jesaja. Aber dann kommt Vers 41. Dies sprach Jesaja, weil er seine Herrlichkeit sah und von ihm redete. In manchen Übersetzungen wird anstatt seine Herrlichkeit, wird hier Jesus eingetragen. Dies sprach Jesaja, weil er Jesus sah und von ihm redete. Und wenn wir aus Jesaja 6 lesen, auf diesem Thron sitzend, sagt Johannes: Ich sah Jesus. Ich sah Jesus. Was sagt Jesus von sich selbst? Mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden. Wer ist denn der Machthaber? Wer ist der, der auf dem Thron sitzt? Ist das nicht der Machthaber? Ist das nicht der, der richtet? Wer denn sonst? Der Machthaber, der richtet, sitzt auf dem Thron. Und so sehen wir ein weiteres Bild, wo Jesus sich zeigt, in einem Bild, um etwas darzustellen. Er hält das Gericht. Vor ihm wird sich jedes Knie beugen. Wie schon gesagt, jedes Erscheinungsbild hat eine Bedeutung. Und so finden wir in der Bibel sogar Stellen, wo wir in einem Text 2 Personen finden. In Offenbarung zum Beispiel, da ist der Hochbetagte auf dem Thron als ein Richter, vor dem sich jedes Knie beugen wird. Und gleichzeitig sehen wir ein Lamm. Gleichzeitig sehen wir ein Lamm. In einem Bild. Worauf deutet der Hochbetagte auf dem Thron? Auf den Richter, auf das Gericht. Aber wer kann Gnade erweisen? Das Lamm, das geschlachtet wurde. Wir haben beide Bilder. Ich möchte hier nichts in Stein eingravieren. Aber wenn es eine Diskussion auslöst, dann freue ich mich. Wenn irgendeiner sich zu Hause hinsetzt und anfängt zu suchen und zu studieren, dann freue ich mich noch mehr. Das ist nämlich das Beste, was wir tun können. Alles, was wir hören, zu hinterfragen und zu prüfen. Wer vorne steht, ist nicht die absolute Wahrheit. Alles zu hinterfragen und zu prüfen. Und das erwarte ich auch von euch. Und ich finde das schön. Es gibt einen Begriff, das im Altdeutschen oder im Sächsischen, glaube ich sogar, da wird Allherr gesagt. Allherr zu Jesus. Da ist sowohl das All als auch das Herr drin. Es gibt nichts Höheres, keine Instanz, die höher ist. Er ist der Herr über alles, über jeden, über jedes Königreich, jeden Menschen, über alles, über jeden Engel. Es gibt keine höhere Instanz. So wie Jesus sagt, mir ist gegeben alle Macht. Allherr. Und dann zum Schluss der Heilige Geist. Zeigt er sich uns Menschen? Sehen wir ihn? Oder ist er je gesehen worden? Aus Jesaja, da steht nur, und der Herr sprach. Es steht nicht gesagt, ob er ihn gesehen hat oder nicht gesehen hat. Er hat ihn gehört. Er hat ihn gehört. Mir ist keine Stelle aus dem Alten Testament bekannt, dass man den wirklich gesehen hat. Mir ist keine bekannt. Aber aus dem Neuen Testament kennen wir Geschichten. Wir kennen zum Beispiel in Lukas 3, 21 bis 22. Da steht, es geschah aber, als das ganze Volk getauft wurde und Jesus getauft war und betete, dass der Himmel aufgetan wurde und der Heilige Geist in leiblicher Gestalt wie eine Taube auf ihn herabstieg. Der Heilige Geist zeigt sich als eine Taube, als ein Vogel, sichtbar. Eine andere Stelle ist Pfingsten. Und plötzlich geschah aus dem Himmel ein Brausen, wie von einem daherfahrenden gewaltigen Winde, und erfüllte das ganze Haus, wo sie saßen. Und es erschienen ihnen zerteilte Zungen, wie von Feuer. Und sie setzten sich auf jeden einzelnen von ihnen. Und sie wurden alle mit Heiligem Geist erfüllt und fingen an, in anderen Sprachen zu reden, wie der Geist ihnen gab, auszusprechen. Das sind zwei Stellen, die mir bekannt sind, wo der Heilige Geist sich wirklich sichtbar macht. Einmal als Feuer, als diese Feuerzungen, und einmal als Taube. Das Wirken des Heiligen Geistes, das kennen wir quer durch die ganze Bibel. Wir wissen zum Beispiel, ich habe hier gerade einen Vers übersprungen, in 2. Mose 31. Das ist beim Bau der Stiftshütte. Es waren ja einfache Leute, es waren Sklaven in Ägypten. Wie sollten die so etwas Großartiges wie die Stiftshütte bauen? Und Gott sagt, siehe, ich habe Bezalel, den Sohn Uris, den Sohn Hurs, vom Stamme Juda, mit Namen berufen und habe ihn mit dem Geiste Gottes erfüllt, in Weisheit und in Verstand und in Kenntnis und in jeglichem Werk. Und wer sich die Schriftstellen anguckt zu Hause, da ist ganz vieles aufgereiht, in Gold, in verschiedenen Sachen. Mit Namen berufen, mit dem Geist versiegelt, könnte man fast sagen, zu diesem Werk, befähigt. Durch den Geist Gottes, durch den Heiligen Geist befähigt, etwas zu tun. Weiter wissen wir von König Saul, dass der Geist Gottes auf ihm war, eine bestimmte Zeit. Wir wissen von König David, wir wissen von König Salomo, der weiseste Mann unter der Erde, oder unter der Sonne, auf der Erde. Unter der Sonne, genau. Der Heilige Geist befähigt. Der bringt etwas vor, was wir gar nicht haben und nicht können. Aber er kann es. Das ist das Wirken des Heiligen Geistes. Und so sehen wir diesen Ratschluss Gottes. Es ist sein Ratschluss, sich im Sohn zu zeigen. Es ist sein Ratschluss, sie durch den Heiligen Geist zu wirken. Es ist sein Ratschluss. Nicht unserer, nicht wir Menschen sind imstande, etwas zu bewirken oder zu verändern. Aber wir können das annehmen. Und nochmal zurück vor dem Abendmahl. Aus Jesaja, diese Verse. Wenn wir diese Person uns vorstellen, Jesus, ein weiteres Bild, Es lässt sich nicht kombinieren, oder? Diesen Erhabenen auf dem Thron als den Richter und dann diesen Geschlagenen. Für uns. Für uns, die wir doch nichts wert sind. Diesen Weg zu machen, von zu. Und das aus Liebe. Das ist, weil wir ihm so viel wert waren. Weil er Gemeinschaft mit uns haben wollte. Und er lässt sich so weit herab und sagt, gedenkt daran, wenn ihr das Abendmahl feiert. Gedenkt daran, was ich bereit war zu tun für euch. Dieser Gott, Jahwe, starb für uns. Für uns starb er. Das letzte Bild. Jahwe in uns, wenn wir mit dem Heiligen Geist versiegelt worden sind. Jahwe, Gott, in uns Menschen, so klein zusammengeschrumpft, dass er in uns hereinpasst. Da geht es einem doch wirklich das Herz über, oder? Das ist Größe. Das ist Größe. Gott zeigt sich in seiner Größe, uns Menschen. Vieles verstehen wir nicht. Ich sage mal, auch das, was ich jetzt rausgefunden habe, das ist, als würde ein Dreijähriger erklären, wie ein Haus gebaut wird. Der sieht auch ein paar Wände, der sieht ein Dach, ein paar Balken, ein paar Schrauben. Mehr auch nicht. Das wirklich zu erfassen, ich glaube, da werden wir als Menschen nie hinkommen. Aber selbst das, wie groß ist unser Herr? An wen glauben wir? Mit wem leben wir? Wen haben wir in uns drin? Das sind so die Gedanken, die ich mitteilen wollte. Und ich würde sagen, wir stehen noch auf und ich bete zum Abschluss. Herr Jesus, das Wertvollste, was wir haben, hier auf dieser Erde, ist dein Wort. In deinem Wort finden wir so viele Antworten, die uns weiterhelfen, die uns Weisheit schenken, die uns Weisheit lehren. Wo wir diese Erkenntnis sehen oder lesen, nicht begreifen, aber lesen, dass du in uns drin bist, durch den Heiligen Geist, dass du uns Menschen versiegelt hast, dass wir Eigentum Gottes sind. Es ist etwas, was wir uns nicht weder vorstellen noch begreifen können, aber wir lesen es und wir wollen dir glauben, Herr. Du bist glaubwürdig, du bist der ewig Seiende, der sich nie verändert. In dieser Welt gibt es so vieles, was sich tagtäglich verändert, heute so und morgen anders, aber du nicht. Du bleibst immer der Gleiche und mit dir sind wir imstande, auch über Mauern zu springen. Du gibst uns diese Kraft, du gibst uns alles, was wir benötigen. Du hast uns mit allem versorgt. Danke. Amen.